Mit seinen Büchern und Analysen prägt er den politischen Diskurs in Deutschland seit Jahrzehnten. Er hat geforscht und geschrieben zu konventionellen und neuen Kriegen, Autokraten und Demokraten. Und mit seinem jüngsten Buch Welt in Aufruhr erklärt er, wie die Welt sich neu ordnet. Herzlich willkommen zu Phoenix persönlich, Professor Herfried Münkler.
Hallo.
Herr Münkler, in der Welt existieren viele Zündschnüre, aber zum Glück werden nicht alle angesteckt. Das haben Sie mal in einem Interview gesagt. Sind jetzt so gut wie alle angesteckt?
Na, ich glaube, es gibt noch eine Reihe von Zündschnüren, die angesteckt werden könnten. Taiwan etwa. Erstaunlich, dass China das Window of Opportunity nicht genutzt hat, das sicherlich in den mehr als 2 Jahren Ukraine-Krieg da war, sozusagen im Windschatten der Aufmerksamkeit ein Problem lösen, spricht aber auch dafür, dass China in längeren Zeitperspektiven denkt, als das im Falle Russlands der Fall ist.
Wir haben jetzt die Situation, dass der Iran erstmals Israel angegriffen hat. Es herrscht weiter Krieg mit der Terrororganisation Hamas. Mit welcher Entwicklung rechnen Sie denn jetzt im Nahen Osten?
Nun ja, als Wissenschaftler möchte man ja immer versuchen, etwas längere Linien zu zeichnen. Und da fällt doch auf, dass ungefähr von dem Zeitpunkt an, als die arabischen Staaten, also in diesem Falle Ägypten zunächst einmal, mit Israel in einen Prozess des Friedens und der Verfriedlichung der Beziehungen eingetreten sind, Camp David ist 78, 79 ist dann der Vertrag geschlossen worden, dass sagen parallel zeitlich dazu die islamische oder iranische Revolution stattgefunden hat und der Iran sich zunehmend in die Rolle eines Vertreters, Unterstützers der palästinensischen Interessen hineingebracht hat. Vermutlich nicht, weil dem Iran die Palästinenser so sehr am Herzen liegen, sondern weil das für den Iran ein Hebel ist gegen die konservativen arabischen Staaten. Sozusagen die islamische Straße herzustellen gegen die teilweise pro-westlichen, sich Israel annähernden, strukturell konservativen Regierungen in diesem Raum. Das verweist darauf, dass der Iran wohl in einem Ringen um die Hegemonie in dem gesamten Raum steht. Kontrahent war früher mal der Irak, der ist ausgeschieden. Ausgeschieden worden, könnte man sagen, durch amerikanische Militärintervention. Und nach wie vor Saudi-Arabien, aber vielleicht auch Ägypten, nicht?
Ist der Kampf um die Vorherrschaft, den Sie gerade beschreiben. Ja. In welchem Zusammenhang steht denn das Verhalten Irans mit dem Gebaren von Putin? Fühlt sich der Iran ermutigt, jetzt ebenfalls so vorzugehen, wie Putin es in Anführungszeichen vorgemacht hat?
Dafür spricht vieles, nicht? Es gibt sozusagen einen russischen geopolitischen Entwurf, der sich richtet gegen die, wie man das in Moskau sagt, Umfassung durch maritime Mächte, die Umfassung gewissermaßen Eurasiens. Und namentlich Alexander Dugin, so ein russischer Geopolitiker, hat gemeint, na, da müssen wir eine Achse nach Japan, eine Achse nach Deutschland und eine Achse nach Teheran zum Iran schlagen, um gewissermaßen diese Umfassung aufzusprengen. Das mit Japan und Deutschland hat bekanntlich nicht geklappt. Da war die Idee, sozusagen, man gibt den Japanern die Kurileninseln zurück und den Deutschen die Exklave Kaliningrad, um sie wohlzustimmen. Aber Teheran hat funktioniert, wo man auch den Anti-Amerikanismus bespielen konnte. Und die destruktive Politik Teherans ist durchaus im längerfristigen strategischen Interesse Russlands, das ja auch eine strukturell destruktive Politik betreibt. Eine konstruktive Politik ist immer anstrengender, kostet sehr viel mehr Geld, ist gefährdeter. Eine destruktive Politik kostet relativ wenig Geld und zeigt relativ schnell Wirkungen und Effekte.
Zu dieser destruktiven Politik Putins gehört ja auch das Drohen immer wieder mit einem Atomschlag. Wie schätzen Sie es ein? Wird der Iran tatsächlich auch dazu bald in der Lage sein?
Ja, ich glaube, dass iranische Atomprogramm kurz vor der Fertigstellung steht. Da gibt es ja auch eine Reihe von Hinweisen in der Energiebehörde und derlei mehr. Was sicherlich mit einer der Folgen der Fehlentscheidungen von Donald Trump in seiner ersten Präsidentschaft war, nämlich das Iran-Abkommen zu kündigen, auszusteigen. Danach hat der Iran kräftig weiter an der Anreicherung an Uran gearbeitet. Dazu gehört natürlich auch die Vorstellung, wer Atomwaffen, also wer das nukleare Feuer besitzt, ist im Prinzip nicht angreifbar. Und dahinter auch die Idee, hätte Saddam Hussein oder Gaddafi Nuklearwaffen besessen, dann hätten die Amerikaner sich dort sicherlich nicht gezeigt und nicht interveniert militärisch oder der Westen insgesamt. Und sicherlich auch kann man sagen, hätte die Ukraine nicht im Gefolge des Budapester Memorandums von 1994 ihre Atomwaffen abgegeben, die ihr aus der Konkursmasse der UdSSR zugefallen waren, war ja kurzzeitig mal die drittstärkste Nuklearmacht global, dann hätte sich Putin das zwei- oder dreimal überlegt, ob er die Ukraine angreifen sollte. Nicht? Aber der Westen hatte ein Interesse daran, dass aus dem Zerfall der UdSSR nicht vier Nuklearmächte, Belarus, Ukraine, Kasachstan, Russland, sondern nur eine bleibt. Und deswegen hat man darauf gedrängt und hat auch dann unterschrieben, USA und Großbritannien, dass man die Unversehrbarkeit der ukrainischen Grenzen schützen wolle. Russland hat auch unterschrieben. Interessant ist, dass schon 2015 und dann erst recht 2022 diese Unterschrift nicht viel wert gewesen ist. Was natürlich global heißt für alle, die so etwas beobachten, wenn nicht einmal die USA, Großbritannien, na gut, das ist jetzt vielleicht nicht der größte Akteur, in der Lage sind, eine Unterschrift, eine Verpflichtung, die sie eingegangen sind, auch einzuhalten, dass unter diesen Umständen man alles dafür tun muss, die Dinge selber in der Hand zu behalten und sich nicht auf einen anderen zu verlassen. Das hat eine sehr unangenehme Folge, nämlich dass die Politik der Nonproliferation von Atomwaffen gescheitert ist.
Kommen wir ja später noch mal näher zu, diese Politik, dass man sich auf Amerika verlässt. Da konnten wir jetzt ja die letzten Monate sehen, wie schwierig das für Europa werden kann. Es ging ja ganz lange, war unklar, wird es ein neues Paket Ukraine-Hilfe seitens der Amerikaner geben, ja oder nein. Diese Woche jetzt die erlösende Nachricht, muss man ja sagen, dass es noch mal ein weiteres Paket geben wird. Ist das etwas, wo Sie sagen, in dieser ganz schlimmen Lage, in der wir sind, ist das eine Art Best Case, dass sogar Trump offenbar ein Stück weit seine Meinung zu diesem Ukraine-Paket geändert hat?
Ja, ich denke, das ist ein geschickter taktischer Schachzug von Trump, das Thema Ukraine vor dem Wahlkampf abzuräumen. Dass ihm das nicht bei einer Reihe von republikanischen Wählern auf die Füße fällt, wenn, sagen wir mal, die Ukraine zusammenbrechen würde. Und dann alle mit dem Finger auf ihn weisen könnten und sagen, aber er ist schuld. Nicht? Also eine weitreichende, folgenreiche Niederlage der US-amerikanischen Politik, die ihm dann angelastet worden wäre. Insofern finde ich viele Kommentare und Einschätzungen, die sagen, da hat ein Sinneswandel stattgefunden. Ja, ein bisschen mag das sein, ein Sinneswandel, aber vor allen Dingen ist es ein taktischer Schachzug, der aber vermutlich nach den Präsidentschaftswahlen, wenn Trump gewählt worden sein sollte, zur Folge hat, dass sich die USA aus diesem Konflikt gänzlich zurückziehen. Darauf müssen sich die Europäer einstellen. Sie haben noch mal ein bisschen Zeit gewonnen. Sie haben aber eine große Fähigkeit, Zeit, die sie geschenkt bekommen, durch glückliche Entwicklungen verstreichen zu lassen, zu verspielen, zu verschlafen und vieles andere mehr.
Was muss denn passieren aus Ihrer Sicht bis November, bis zur Wahl in den USA?
Naja, wenn wir es einmal auf die Ukraine, allein auf die Ukraine beziehen, kann man sagen, im Prinzip war eigentlich im Sommer, Spätsommer 22 schon klar, dass das ein Materialkrieg wird, geführt nach den Vorgaben der Ermattungsstrategie. Und Materialkriege werden nun mal mit Material geführt, mit sehr viel Material und das auf lange Zeit. Das heißt, eigentlich hätten die Europäer schon damals ihre Waffen- und Munitionsproduktion hochfahren müssen, und zwar gewaltig hochfahren müssen. Dass das tendenziell bis Anfang 24 gedauert hat, das zeigt sozusagen etwas von der notorischen Schlafmützigkeit der europäischen und auch der deutschen Politik. Man hätte das alles wissen können und sehen können. Und gerade die Deutschen hätten sehen können, denn der Erste Weltkrieg, der ja in vieler Hinsicht eine Analogie, jedenfalls was das Frontgeschehen in der Ukraine anbetrifft, zu den jetzigen Ereignissen ist, war auch ein Materialkrieg. Nicht? Und das Problem war von Anfang an, wie fahren wir unsere Rüstungsproduktion hoch, um nicht zusammenzubrechen.
Sie haben ja schon vor, glaube ich, über 10 Jahren gesagt, man müsse sich Kampfdrohnen beschaffen. Ja. War Ihnen die Strategie, Sie haben ja mehrere Bundeskanzler und auch Minister beraten, war Ihnen die Strategie der Annäherung zu einseitig?
Ja, also zunächst einmal, als ich das gesagt habe, stand mir eine andere Überlegung im Hinterkopf, nämlich die, dass man auf bestimmte waffentechnische Entwicklungen nur verzichten kann, wenn man entweder außerhalb der potenziellen Konfliktregionen ist oder sich darauf verlassen kann, dass es einen Hüter gibt, der dafür sorgt, dass solche Entwicklungen nicht die Dynamik entfalten, die sie in konkurrenziellen Situationen oder gar beim Austragen von Feindschaften haben. Da es diesen Hüter aber de facto nicht gab, hätte eigentlich nur die Vereinten Nationen sein können, aber da wusste man ja, die Vereinten Nationen waren schon zum damaligen Zeitpunkt nicht in der Lage, etwa das Atomprogramm von Nordkorea zu stoppen. Was also falsch zu sagen, aber wir in unserer ganzen moralischen Überlegenheit und im Hinblick auf unsere Werte verzichten darauf, uns diese Waffen anzuschaffen. Das heißt eigentlich, sich wehrlos zu machen in einer solchen Situation. Und was Drohnen bedeuten und wie sie funktionieren, konnte man schon in der Auseinandersetzung zwischen oder im Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien sehen. Und jetzt inzwischen in der Ukraine. Und im Nachhinein kann man sagen, man hat 10 Jahre verloren, indem man in diese Richtung nicht investiert hat.
Sie beschreiben in Ihrem Buch auch, dass wenn es Zweifel gab an der Friedfertigkeit Russlands, dann hat man die wirtschaftliche Verflechtung nicht verringert, sondern erhöht, Stichwort Nord Stream. Haben Sie ganz konkret davor auch gewarnt, als Sie mit Politikern das Ganze besprochen haben? Haben Sie?
Nein, eigentlich nicht. Ich meine, relativ lange erschien das ja auch im Lichte etwa der Annäherung an die alte Sowjetunion eine nicht uninteressante Strategie zu sein, die, wenn Sie so wollen, unproduktiven Ausgaben fürs Militär, jedenfalls dann, wenn diese Ausgaben dazu dienen, zu verhindern, dass das Militär eingesetzt wird. Sodass also diese Waffen allenfalls dem moralischen Verschleiß, sprich der Abnutzung mit der Zeit, und nicht dem physischen Verschleiß im Gefechtsfeld ausgesetzt sind, dass man dann sagt, naja, da ist es doch sinnvoll, Frieden schaffen mit immer weniger Waffen, wie die Formel der deutschen Politik lautete. Allerdings habe ich nach der Annexion der Krim und der Schaffung der Separatistengebiete von Luhansk und Donetsk schon gesagt, man muss Putin anders beurteilen, als man ihn bis dahin beurteilt hat. Er hat so etwas wie neoimperiale oder postimperiale Phantomschmerzen. Sprich, der Begriff des Phantomschmerzes ist ja eine Beobachtung aus der Kriegschirurgie des Ersten Weltkrieges, dass Leute Schmerzen in Gliedmaßen hatten, die ihnen aber schon amputiert waren. Nicht? Und wenn man das auf das alte Imperium des zarischen Russland oder der Sowjetunion bezieht, dann gab es halt Regionen, die waren mal bei den Zaren oder bei der UdSSR, aber aktuell nicht mehr. Und wenn einem solche Verluste schmerzen, dann haben wir es mit einem revisionistischen Akteur zu tun, der etwas ändern will, der diese Situation wiederherstellen will.
Bereuen Sie, dass Sie genau auf diese Punkte nicht noch stärker geblickt haben oder stärker davor gewarnt haben?
Naja, man soll seine Position, seine Rolle, seinen Einfluss nicht überschätzen. Wer gelegentlich Politikberatung macht, der muss ungemein frustrationsresistent sein. Und letzten Endes bin ich ja auch derjenige, der bestimmte Entwicklungen beschreibt, in Konkurrenz im Übrigen mit anderen, die sie auch beschreiben, aber vielleicht zu anderen Ergebnissen kommen. Und die Verantwortung dafür trägt die Politik, nicht? Also, wie soll ich sagen, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass meine Ratschläge, egal ob sie richtig oder falsch sind, gehört werden oder nicht gehört werden. Es gilt sozusagen Brechts Grabinschrift, er hat Vorschläge gemacht.
Sie haben jetzt über Ihre Partei, Sie sind ja nach wie vor in der SPD, Sie haben jetzt gesagt, einige in der SPD seien lernunfähig, und über Bundeskanzler Scholz haben Sie gesagt, ein schwieriger Mensch, der Erklärungsverweigerung für Politik hält. Ist es Erklärungsverweigerung oder fehlt die Strategie im Umgang mit einer Form von brachialer Gewalt, die man vermutlich gedacht hat, dass sie der Vergangenheit angehören würde?
Ja, in diesem Falle vermutlich beides, nicht? Dass der Bundeskanzler insgesamt auch in anderen Fragen, Wirtschaftspolitik und derlei mehr, sehr zurückgenommen ist. Seine Vorhaben, seine Absichten, seine längerfristigen Pläne dem geneigten Wähler auch zu erklären. Erstaunlich ist das, aber es ist so, das muss man so festhalten. Vielleicht hat das auch seinen Grund, wie schwierig es ist, Kanzler in einer Dreierkoalition zu sein. Es ist ja die erste Koalition, die wirklich aus drei Parteien gebildet worden ist, die zwar den Begriff Fortschritt draufgeschrieben haben, aber Fortschritte in ganz unterschiedlichen Richtungen bei der FDP, den Grünen und den Sozialdemokraten im Auge haben. Deswegen kann man vielleicht sagen, ja, es ist besser, wenn der Kanzler sich zurückhält, weil alle Erklärungen dann sofort zum Koalitionsstreit führen und derlei mehr. Aber in einer so zentralen und wichtigen Frage wie der Ukraine-Politik, da wäre es schon sinnvoll gewesen, erstens, wenn er früher, gut, er hat die Zeitenwende-Rede gehalten, das war schon bemerkenswert, aber auch danach daran gearbeitet hätte, das, was er da erklärt hat im Bundestag, auch schrittweise umzusetzen. Jetzt sagt er sozusagen nebenher mal, ja, dieser Krieg kann noch Jahre dauern. Ja gut, wenn er das weiß und das begriffen hat, dann ist es aber erstaunlich, in welcher Weise die deutsche Politik nicht darauf reagiert hat.
Was wünschen Sie sich? Was muss aus Ihrer Sicht passieren in deutschen Politik?
Naja, also erstens muss man davon ausgehen, dass die USA ausfallen als Unterstützer der Ukraine. Dann stellt sich die Frage, können die Europäer im Prinzip den Ausfall der USA kompensieren? Von ihren Potenzialen und Fähigkeiten, die auch noch teilweise hochzufahren sind, muss man sagen, ja. Zweite Frage ist, wollen sie das? Und da muss man im Zweifel sein. Und da gibt es natürlich auch ein paar Veto-Spieler und Quertreiber. Orbán ist da der bekannteste. Das Spiel mit Orbán ist zu schwach. Da müsste man sozusagen eindeutig sagen, wer in dieser für die Europäische Union und die NATO und den Westen existenziellen Frage dieses Spiel spielt wie Orbán, der muss dann in irgendeiner Weise geeigneter Form innerhalb der EU stillgestellt werden.
Gehen Sie so weit zu sagen, dass die komplette Politik aus Wandel durch Handel, aber auch die Sanktionierung durch Sanktionen, dass das komplett gescheitert ist?
Ja, das ist schwer zu sagen, denn gleichzeitig gibt es ja die Wirtschaftsbeziehungen zu China. Und in mancher Hinsicht auch die Vorstellung, China ist der Faktor, der für uns Europäer sicherstellt, dass Russland mit dem nuklearen Säbel nur rasselt, aber ihn nicht einsetzt. Nicht? Weil Xi Jinping sehr deutlich gesagt hat, dass Nuklearwaffen eigentlich nicht zum Einsatz kommen dürfen. Und das wird er auch den Russen zu verstehen gegeben haben, weil offenbar die Chinesen doch in hohem Maße an einer Wiederherstellung der Wirtschaft nach dem Einbruch infolge der Pandemie interessiert sind. Was im Übrigen auch ihre Zurückhaltung in der Taiwan-Frage erklärt. Also deswegen hängt die Frage, in welcher Weise man mit ökonomischen Mitteln, mit der Intensivierung des Austauschs auf einen anderen Einfluss ausüben kann, in hohem Maße von der Bilateralität der Beziehungen ab. Ich würde nie sagen, generell gescheitert, denn das ist nach wie vor eine Hoffnung der Menschheit, aber im Falle Russlands gescheitert, weil sich herausgestellt hat, die Elite im Kreml besteht eben nicht aus langfristig rational in Kosten-Nutzen-Kalkülen denkenden Politikern, sondern da spielen Ressentiments, also runtergeschluckte Zorn und Wut oder im Deutschen vielleicht am besten Groll, eine zentrale Rolle. Und wenn man einen solchen Akteur hat, dann kann man den wirtschaftlich nicht steuern.
Wie geht man denn um, gerade in dieser Situation, die Sie beschreiben, als dass es auch letztlich Gefühle sind, die da eine Rolle spielen? Also Groll, sagten Sie gerade. Putin hat sozusagen der Welt einen großen Schock verursacht mit dem Angriff auf die Ukraine. Was kann denn der Westen tun, um in dieser Situation jetzt eine angemessene Stärke ebenfalls zu zeigen und dem System Putin einen Schock zu verursachen? Was kann das sein?
Na ja gut, meine zwei mögliche Strategien sind gescheitert. Die erste war diese ökonomische Verflechtung, russische Interessen, europäische Interessen so miteinander zu vermitteln, dass auf diese Weise sichergestellt ist, dass die Russen nicht zu Mitteln greifen, die die wirtschaftliche Kooperation beenden. Das war die Überlegung, sozusagen auf diese Weise die Russen von einem aggressiven militärischen Vorgehen abzuhalten, hat nicht geklappt. Zweites Projekt war Appeasement. Man kann sagen, Minsker Abkommen war Appeasement, denn dafür, dass die Russen sich tendenziell dazu verpflichtet haben, Luhansk und Donetsk als Konflikte einzufrieren, haben die Europäer gesagt, aber wir reden nicht so viel über die Krim. Nicht? Also gewissermaßen ein stillschweigendes Agreement, wenn ihr hier Ruhe gebt, geben wir da Ruhe, ein Entgegenkommen. Hat nicht genügt, sonst wäre der 24. Februar 22 nicht gewesen. Bleibt also jetzt nur noch die dritte Option, die es gibt, nämlich Abschreckung.
Das heißt, Abschreckung?
Ja, das haben dummerweise die Russen auf den Tisch gebracht, indem sie permanent mit dem nuklearen Säbel rasseln. Und in der Situation, wo die russische Seite versucht, die Europäer von bestimmten Schritten abzuhalten, indem sie auf ihre zunächst mal taktischen Nuklearwaffen verweist und das auch Wirkung gezeigt hat. Nicht? Sozusagen die gesamte Diskussion von der Lieferung von Leopard-Panzern bis heute zur Lieferung von Taurus ist eine, die unter der Trefferwirkung der nuklearen Drohung Russlands geführt wird. Und die USA auf der anderen Seite Zweifel daran lassen, ob sie tatsächlich ihre nuklearen Schutzschirme über Europa halten. Und in diesem Zusammenhang ist nicht unbedingt interessant, was sie tatsächlich tun, sondern welchen Eindruck sie bei der Gegenseite erwecken.
Das heißt, Europa muss sich auf den Weg machen, aus ihrer Sicht auch militärische Macht auszubauen.
Nicht nur das, sondern ich bin auch der Auffassung, die Europäer müssen eine eigene nukleare Abschreckungskomponente haben. Denn wenn sie sich nicht mehr bedingungslos auf die USA verlassen können oder durch einen Präsidenten Trump in einer Weise erpressbar werden, nicht, der dann sagt, aber ich halte meinen nuklearen Schirm nur über euch, wenn ihr eure sämtliche Handelsbeziehungen zu China abbrecht oder derlei mehr, dann stehen die Europäer vor einem Problem. Ich meine, das wäre ein Klacks, wenn er sagt, statt 2,0% des Bruttoinlandsprodukts 2,1, nicht? Na gut, okay. Aber sozusagen, wenn ein Trump, und das ist ja ihm durchaus zuzutrauen, existenzielle Fragen für das europäische Gesellschafts- und Politikmodell stellt und zur Voraussetzung macht, dass sie in seinem Sinne beantwortet werden, damit der nukleare Schutzschild womöglich über Europa gehalten wird, dann muss man darauf reagieren und sagen, okay, dann müssen wir uns überlegen, wie wir eine gemeinsame nukleare Abschreckung herstellen. Das heißt sicherstellen, dass wenn die Russen drohen, nur drohen, dass man dann sagen kann, ja okay, wir können auch drohen.
Ist das das, was Europa aus Ihrer Sicht noch eine Rolle spielen lassen könnte in einer neuen Weltordnung? Sie sagen ja, der Zustand, in dem wir jetzt leben, ist die Welt in Aufruhr, die auf dem Weg ist zu einer neuen Weltordnung, die dann aus 5 Mächten bestehen könnte. Mhm. Und Sie sehen tatsächlich Europa noch als eine dieser 5, aber nur unter der Voraussetzung, dass Europa jetzt geeint und stärker militärisch auftritt?
Ja, zunächst einmal politisch, als dass es zu einem politischen Akteur wird und nicht nur zu einem Virtuosen der Regelgebung. Und die Frage ist, wie kommt dieses ja, ungeheuer langfristig und langwierig agierende Europa in Gang? Also Kissingers Frage, welche Telefonnummer hat Europa? Nicht? Und da könnte es sein, dass der Aufbau nuklearer Fähigkeiten und die Herstellung von Glaubwürdigkeit in der Abschreckung, nämlich die Herstellung eines gemeinsamen Oberkommandos, dass also da nicht daraus, dass 27 zusammenkommen und dann erstmal beraten, dass so etwas einen Sog entwickelt.
Braucht es da eine kleinere Gruppe von europäischen Staaten?
Darauf wird es rauslaufen, nicht? Also mit dem manifesten Vetospieler Orban und eine Reihe anderer Vetospieler, Fico und so weiter, wird das nicht gehen, sondern 4, 5 große innerhalb Europas, das wäre das Weimarer Dreieck, also Frankreich, Deutschland und Polen und 1 oder 2 Länder des europäischen Südens, sprich Spanien und Italien oder Italien, je nachdem, die müssten sich darauf verständigen, ihre Fähigkeiten zu poolen, zusammenzulegen und dann auch rotierend einen gemeinsamen Oberkommandierenden, der also über den roten Knopf verfügen würde, zu installieren. Wenn so etwas erfolgen würde, dann hätte das einen ungeheuren politischen Sog. Dann
wäre natürlich eine große Veränderung zum Status quo. Ja. Letzte Frage leider schon. Wir stehen ja jetzt in diesem Jahr vor Wahlen, unter anderem auch Europawahl. Es zeigt sich, dass viele Menschen in der Situation jetzt sich schon hingezogen fühlen zu einer Hoffnung auf Frieden, die oft einhergeht dann mit einem, irgendwie muss es doch zu beenden sein und man müsse vielleicht doch einfach auf Putin zugehen und möglicherweise dann auch Zugeständnisse machen. Was sagen Sie diesen Menschen, was das für eine Folge hätte?
Ja, ich meine, das kann man ja konkret machen. Gibt ja diese Vorstellung, gewissermaßen den Krieg auf den gegenwärtigen Frontlinien einzufrieren, nicht? Das hat erstens zur Folge, dass klar ist, man kann in Europa mit Waffengewalt Grenzen verschieben. Putin hat es gezeigt. Und das ist sozusagen ein Präzedenzfall für einige, die darüber nachdenken, das ebenfalls zu tun. Das könnte Erdogan sein, das ist auf jeden Fall der serbische Präsident Vucic in der Frage Kosovo und anderem. Und dann kommen noch ein paar Kandidaten auf dem Balkan und jenseits dessen dazu. Sehr unangenehme Konsequenz, denn dann kommt die gesamte Ordnung ins Rutschen. Zweitens muss man dann davon ausgehen, dass man die UN-Charta, Verbot des Angriffskrieges, vergessen kann. Und drittens, dann werden zwischen 5 und 10 Millionen Ukrainer sich auf den Weg machen, von der Ukraine in den Westen, vor allen Dingen nach Deutschland. Und dann müssen die Parteien, die jetzt sagen, wir machen uns mal bei Putin lieb Kind, eine Antwort geben, wie sie diese 5 bis 10 Millionen in Deutschland integrieren wollen. Das betrifft vor allen Dingen die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht.
Herr Professor Münkler, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Gerne.